So, die Schlagzeilen dazu, die haben drastisch nachgelassen. Doch die Hintergrundeffekte, die gehen gerade erst los. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich habe hier einen hervorragenden Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche, der sehr gut auf den Punkt bringt, was aktuell das große Problem für die Wirtschaft, für die ganzen einzelnen Branchen ist. Und das Ganze sich sehr gut abzeichnet an einer Raffinerie in Schwedt in Brandenburg. Und wir schauen uns das Ganze mal auch im Kontext des Iran-Krieges heute an und was das für die kommenden Wochen und Monate bedeutet. Ja, aktuell ist es so, und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, dass der Ölpreis ja nicht wieder in den Keller gegangen ist. Ne? Wir sehen nach wie vor sehr, sehr hohe, auf Dauer nicht aufrecht zu erhaltende Ölpreise, also was die Wirtschaft angeht. Ne? Und es hat sich hier auf einem hohen Niveau eingependelt. Und jetzt gehen aber die ersten so richtig tiefgreifenden Effekte gerade los. Das heißt, die ersten Tankschiffe, die noch vor Ausbruch des Krieges im Februar losgefahren sind im Nahen Osten, haben quasi Ende April vor ungefähr 2 Wochen ihre Häfen in Rotterdam und Co. erreicht. Und jetzt beginnt quasi erst nach und nach die Dunkelflaute beziehungsweise die ganzen Folgeeffekte jetzt zu wirken. Und dann heißt es immer, naja, es gibt aber ja Reserven und so weiter. Das Land hat so und so 4 Millionen Barrel an Reserven. Die haben so und so viel. Problem. Bei diesen ganzen Reserven kann ein Großteil überhaupt gar nicht abgerufen werden, weil die beispielsweise gebraucht werden für die Mindestfüllstände von irgendwelchen Speichern, weil die in den Pipelines gebraucht werden und so weiter. Also in der Pipeline selbst muss immer Öl drin sein quasi. Und das bedeutet, dass vieles von den Reserven entweder sehr schnell aufgebraucht ist, zweitens nur im absoluten Notfall genutzt werden kann und nicht dann, wenn der Preis schon dramatisch gestiegen ist und es für die Endverbraucher sehr, sehr, sehr teuer wird. Und diese Reserven sind sehr schnell leer. 1 Milliarde Barrel Öl fehlen. Ja? Und die Folgen für die Wirtschaft hängt natürlich immer von den einzelnen Branchen ab. Ganz, ganz problematisch wird es natürlich nicht nur für die entsprechenden Raffinerien wie die in Schwedt, die einfach unterversorgt sind, ne? Und dann dementsprechend für alle Leute, die da eben das entsprechende Endprodukt kaufen wollen. Aber es ist natürlich auch ein großes Problem für die Luftfahrt und so. Was lese ich jetzt hier? Von einem Viertel der Betriebskosten, ne, die normalerweise das Kerosin ausmacht, steigt das Ganze jetzt auf fast 50%. Und das heißt, dass viele Strecken für die Airlines und so defizitär werden und das nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ihr seht auch hier, schaut mal, die schwindenden Reserven im Iran-Krieg hier deutlich stärker unter Druck als beispielsweise noch damals in der Covid-Krise und so. Und was ich auch spannend fand, hier unten diese Grafik, schaut mal, die Lagerbestände von Kerosin 2026, wie schnell das hier rapide bergab geht aktuell. Ne? Ja, und das nächste große Ding und das nächste große Problem ist dann eben die ganze Folgeversorgung. Ne? Diese Raffinerie in Schwedt beispielsweise in Brandenburg steht dann hier in der Wirtschaftswoche drin, ne? Ist das Problem, die entsprechenden Mitarbeiter dort, 1200 sind es, dann sind es natürlich entsprechende Mitarbeiter dort noch, die irgendwo bei den Zulieferern oder anderen Unternehmen dort am Standort arbeiten, Kantine und so weiter. Aber noch viel dramatischer ist die Auswirkung des Umlandes, weil diese eine Raffinerie in Brandenburg versorgt ganz Berlin und Brandenburg oder zu 90% quasi mit den entsprechenden Kraftstoffen, Kerosin, Diesel und so weiter. Die müssen ja erstmal hergestellt werden aus dem Rohöl und das wird genau in dieser Raffinerie gemacht. Und wenn die dann irgendwann ausfällt, weil einfach kein Rohöl mehr ankommt, gibt es auch kein Kerosin mehr, dann gibt es kein Benzin mehr und kein Diesel mehr. Und dann muss ganz Berlin auf einmal sein Diesel und seinen Kraftstoff für alles andere irgendwo anders herbekommen. Ne? Und das sind die ganzen Dinge, die jetzt anfangen zu wirken. Frau Reiche, die Wirtschaftsministerin, die sagt dazu Folgendes, schaut mal, die war nämlich dort auch zu Besuch und sagt, das ist alles nicht erfreulich, aber es stellt kein Risiko für die Wirtschaft insgesamt dar. Ein teures Flugticket heißt ja, dass der Carrier fliegt, der Markt halt. Ne? Also nach dem Motto, der Markt wird das schon regeln und so. Ja, der Markt regelt, indem die Preise alle eben immer teurer werden. Und der Markt regelt natürlich, indem Unternehmen dann nach und nach insolvent gehen. Und es ja auch gerade in dem extrem staats- und etatistisch getriebenen Energiemarkt in Deutschland nicht wirklich adäquat ist, von einem freien Markt zu sprechen. Ja, also wenn es einen freien Markt gäbe, der regelt, ne, dann könnten alle Unternehmen und würden das auch entsprechend sofort wieder ihr Öl aus Russland und weiß der Geier was wo holen und ihr Gas, um eben günstig wieder zu kaufen. Aber das wird von dem Staat verboten. Ne? Deswegen hat Russland jetzt ja auch die ganzen Verbindungen nach Schwedt und in die anderen Raffinerien und so gestoppt. Ja, das heißt, hier von so einem freien Markt zu sprechen, ist natürlich Schwachsinn. Es gibt keinen freien Markt mehr. Und im Energiebereich erst recht nicht. Ne? Und das heißt, direkt werden wir das natürlich bei den Firmen sehen, wie zum Beispiel den Airlines und so. Dort spricht man intern auch schon von unbezahlten Urlauben und von allen möglichen anderen Layoff-Geschichten und so. Aber es wird sich dann nach und nach in die gesamte Wirtschaftskette reinfressen. In den Lebensmittelhandel logischerweise, in die ganzen Speditionen, in alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Mobilität zu tun hat, natürlich. Ne? Aber auch die Pharmaindustrie, Grundstoff, alle, die irgendwie Grundstoffe für irgendwas brauchen, für die man nun mal Petrol braucht, um das erstmal herzustellen als Ausgangsstoff. Ne? Also die ganze Chemie, Industrie und dann wiederum von der ableitend alles andere, was davon abhängt. Also die Lage ist halt eben höchst dramatisch und das Spannende ist auch, dass an vielen Aktienmärkten und so weiter das aktuell bepreist wird, als würde man sich so ein bisschen einigen. Es ist ja so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ne? Es gibt jetzt nicht mehr diese großen Schlagzeilen, die große Angst und Panik, weil aktuell quasi die USA und der Iran sich immer wieder in so kleinen Verhandlungsrunden befinden. Ja, vielleicht fliegt immer mal wieder irgendwo eine Rakete oder eine Drohne irgendwo rein. Aber die ganze Welt hat sich schon wieder an diesen Zustand so ein bisschen angepasst. Ne? Und der Markt antizipiert komischerweise, dass bald das Problem gelöst wird und die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Und wenn das passiert, dann wird der Ölpreis sofort um 20-30% wieder sinken und dann werden zwar die Folgewirkungen immer noch da sein, weil es wird ein paar Wochen wieder dauern, bis das alles wieder aufgeholt wird, aber dann ist das große Desaster eben erstmal vorbei. Aber je länger es eben nicht dazu kommt, dass sie geöffnet ist und aktuell ist sie nach wie vor geschlossen, desto größer werden eben diese Probleme, die wie so eine Welle mit einer Verzögerung eintreffen, eben werden. Ne? Und die einzigen, die aktuell noch davon profitieren, auch wenn das nur kurzfristig sein wird, sind eben die entsprechenden Unternehmen, die hier genau dieses ganze Öl fördern und dann eben weiterverkaufen und so weiter. Also in den natürlich Saudi Aramco und so, die haben in Saudi-Arabien sowieso noch eine Pipeline, die zum Roten Meer geht, ne? Können also die Straße von Hormuz einfach komplett umgehen dadurch, haben jetzt einen gigantischen Quartalsgewinn dadurch eingefahren. Aber das ist auch ein Zustand, der nicht auf Dauer wahrscheinlich erhalten bleibt. Wenn ihr mich fragt, diese große Unsicherheit, die trügt sich aktuell so ein bisschen, also es ist so ein Trugschluss, dass diese Ruhe, die aktuell hier so da ist, bedeutet, dass alles jetzt gut ist und alles durchstanden ist. Ich sehe das in keinster Art und Weise so. Deswegen werde ich auch meine ganze Gewinne, die ich jetzt über die ganzen Ölunternehmen und so gemacht habe in meinem Depot, nicht etwa realisieren und abverkaufen, weil ich nach wie vor glaube, dass eben genau diese Unternehmen auch eine gute Diversifikation in der aktuellen Lage sein werden zu dem Gesamtmarkt. Und ich sehe das immer in meinem Depot, immer wenn jetzt beispielsweise eine Nicht-Öl- oder Rohstoffaktie und der Gesamtmarkt steigt, ja, dann kann es passieren, dass an dem Tag eine Harbour Energy, eine Petrobras, eine Ecopetrol fällt. Und wenn dann der Gesamtmarkt fällt, steigen häufig genau diese Erdölunternehmen konträr zum Gesamtmarkt. Ja. Und insgesamt, ich habe jetzt mal kurz hier mein Freedom Depot aufgerufen, werde ich jetzt also hier solche Aktien wie Ecopetrol, die Petrobras und so weiter, hier haben wir sie nicht verkaufen, ne, weil die auch weiterhin mir die Dividenden liefern und weil ich bei weitem nicht glaube, dass dieses ganze Thema hier schon vorbei ist. Ne? Und zusätzlich zahlen die auch solide Dividenden und gerade Dividenden sind in der heutigen Zeit einfach auch für Anleger sehr, sehr spannend, immer und immer wieder. Du kannst dir davon schlussendlich einfach wieder ein bisschen Sprit kaufen oder was du sonst so brauchst. Weil eine Sache, und die müssen wir halt bedenken, Leute, die dann noch richtig anziehen wird im weiteren Verlauf des Jahres, wenn nicht sofort diese Straße wieder bald öffnet, ist eben die Inflation und all die ganzen Endkonsumentenpreise. Weil am Ende müssen die Unternehmen es immer am Ende an die Endverbraucher weitergeben. Ja? Davon unabhängig nochmal eine andere kurze Geschichte und zwar zur BAT-Aktie, ne? Die British American Tobacco, einfach ein absolutes krisenresistentes Unternehmen, was die Weltwirtschaft auch angeht. Und die steht jetzt hier im Depot schon bei 105%. Ne? Viele, die hier meinen Kanal verfolgen, die kennen die Aktie und haben sie auch selbst im Depot. Und ich habe jetzt mal analysiert in den letzten Tagen, ob ich meine BAT-Aktien weiterhalten werde. Ich habe jetzt neben dem Freedom Depot auch noch in meinem Geschäftsdepot noch weitaus mehr Aktien von dem Unternehmen. Und ich habe jetzt nach der Analyse mich entschlossen, die Aktien noch nicht zu verkaufen, auch wenn sie so gut jetzt hier abgeschnitten sind. Und das liegt unter anderem daran, schaut euch mal kurz das KGV an, ne? Das liegt bei 13. Dividendenrendite 5%. Wenn ihr euch jetzt so ein Unternehmen wie Philip Morris anschaut, auch Tabakunternehmen, ne, sogar noch besser gelaufen in den letzten 5 Jahren, das hat ein KGV von 26. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann das sein, dass der Konkurrent von BAT vom Aktienmarkt eine doppelt so hohe Bewertung zugesprochen wird? Ne? Nun, es liegt eben an den ganzen neuen Tabakprodukten, die auf die Welt kommen und auf den Markt kommen, mit der auch die ganzen Tabakunternehmen reagiert haben auf die entsprechenden Regulierungen bezüglich der klassischen Tabakprodukte und den immer teureren Steuern und so. Und da wächst eben Philip Morris als Marktführer aktuell am stärksten. Aber BAT holt richtig stabil auf. Hier haben die jetzt in den USA gerade bei diesen Nikotin-Pouches ein Wachstum von 300% erzielt. Das heißt, diese großen Tabakunternehmen machen eine Art Transformation aktuell durch hin zu nachhaltigeren Tabakprodukten, die halt eben nicht mehr diese Teerverbrennung und so weiter haben. Also die sind dadurch natürlich nicht gesund oder so. Also ich kann auch nicht selber nachvollziehen, wie man sich so irgendwelche Nikotin Säckchen in den Gaumen so reinmacht. Aber gut, es gibt viele Leute, die das wollen und ich bin ein Verfechter des freien Marktes und ich würde niemals anderen Menschen vorschreiben, was sie konsumieren dürfen und was nicht. Aber weil viele auch gefragt haben, nein, ich verkaufe die Aktie aktuell noch nicht. Ich denke, die hat noch massiv Potenzial und werde jetzt nächste Woche wieder ein paar neue Aktien auch nachkaufen. Ich informiere euch wie immer hier auf dem Kanal und in meiner privaten Pro-Lounge, wo ich ja auch meine Käufe und Verkäufe immer teile. Und wenn du noch einen Broker suchst, wo du genau solche Aktien auch kostengünstig kaufen willst und kannst, dann schau mal unten in der Videobeschreibung, habe ich dir Freedom24 verlinkt. Die haben nämlich zusätzlich den Bonus, dass du auch, wenn du dort Geld einzahlst, hier Gratisaktien gut geschrieben bekommst. Wenn du jetzt unter dem Video auf den Link klickst, kriegst du hier eine Infoseite, wo es genau alles beschrieben steht. Es dauert auch in der heutigen Zeit nicht mehr lang, sich so ein Depot zu eröffnen. Du nimmst dir einfach deinen Personalausweis oder dein Reisepass und dein Smartphone und dann kannst du ruckzuck dir so ein Depot hier eröffnen. Und das ist das Letzte, was ich heute noch ansprechen wollte. Wenn man jetzt zum Beispiel sich sagt, ich möchte nicht auf einzelne Rohölaktien oder so weiter setzen, kann man natürlich auch das Ganze entsprechend mit ETFs abdecken. Ja, hier wie zum Beispiel so ein Oil and Gas Exploration ETF. Man muss aber dann darauf achten, gerade wenn man auf Dividenden setzen will, ne, dann sollte der eben nicht thesaurierend sein, sondern ausschüttend, weil bei den thesaurierenden werden die Gewinne eben direkt wieder in das ETF-Vermögen investiert. Das ist zwar besser für den Aktienkurs dann des ETFs, aber wenn du Dividenden willst, dann musst du immer aufpassen, dass es halt ein ausschüttender ETF ist. Ich persönlich, ich habe nur einige wenige Ölaktien im Vergleich zu meinem Gesamtdepot und deswegen werde ich jetzt da nicht irgendwie auf so einen ganzen kompletten ETF setzen. Das eignet sich hier in dem Fall einfach nicht. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, wie lange es dauert, was Trump macht, was Iran macht und was der Rest der Welt macht. Aber ich finde es immer wieder spannend. Ich glaube, wir haben auch einfach mittlerweile eine gewisse Informations-Overkill. Das heißt, wir haben so viele Krisen und so viele Dinge, die gleichzeitig passieren, dass egal wie schlimm etwas ist, was passiert, es tritt zwangsweise ein Gewöhnungseffekt ein, weil einfach unser menschliches Gehirn nicht so viel auf einmal dauerhaft verarbeiten kann, um permanent im Panikmodus zu sein. Aber das ist gerade, was dieses Thema angeht, eben ein Gewöhnungseffekt, den man durch seinen eigenen rationalen Sachverstand durchbrechen muss, indem man sagt, ich muss trotzdem kühl weiter analysieren, wie sich denn die dahinterliegenden Dinge weiter auswirken, ne? Und deswegen ist es auch gut, mal solche längeren Artikel wie den hier in der Wirtschaftswoche zu lesen, um mal so ein bisschen zu verstehen, was geht denn dort alles gerade im Hintergrund ab und welche Auswirkungen gibt es hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Welt, weil die Dinge passieren trotzdem, egal ob man hinschaut oder nicht.